NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
20. April 1893. Der Geburtstag des spanischen Malers Joan Miró.
Auf den Feldern und am Strand finde ich alle meine Themen. Bruchstücke von Ankern, Seesterne, Bootsbänke und die Griffe von Ruderpinnen, all dies taucht in meinen Kompositionen wieder auf. Und ebenso die seltsamen Hüte von Pilzen und die 77 Formen, die der Flaschenkürbis hervorbringt.
Miró ist jemand, dessen Werke auf den ersten Blick einfach erscheinen. Aber wenn du dann in seine Welt eintauchst, wird es ziemlich kompliziert und wenig durchlässig.
Er mochte es überhaupt nicht, wenn man ihn nach dem Sinn seiner Arbeiten gefragt hat.
Er war ein großer Maler bis zuletzt.
Palma de Mallorca, oberhalb der Bucht von Cala Mayor im Westen der Inselhauptstadt. Hier lebte und arbeitete Miró bis zu seinem Tod. 1992 wurde auf dem Gelände ein Museum gebaut. Patricia Roncosa ist die Kuratorin der Miró-Stiftung auf Mallorca.
Schon als Kind war Miró oft hier und auch während des Bürgerkrieges. Es war für ihn ein Ort, wo er die Ruhe fand, die er suchte. 1956 ist er dann hierher gezogen, auf das Grundstück, wo wir jetzt sind.
Damals war er schon 63 Jahre alt. Er lebte hier die letzten Jahre seines Lebens, bis er 1983 auf Mallorca starb.
Joan Punyet Miró ist der Enkel und Erbe Joan Mirós. Er verwaltet den Nachlass.
Von meinem Büro aus leiten wir sehr viele Projekte auf der ganzen Welt. International wie national. Eigentlich alles, was mit dem Werk von Joan Miró zu tun hat.
Die Ateliers des großen Malers kann man in Palma de Mallorca heute besichtigen. Das helle, lichtdurchflutete Studio, das ein Freund, der Architekt Josep Luis Sert, für ihn entwarf. Und ein altes Anwesen, das Miró einer deutschen Baronin abkaufte.
Ich wünsche nicht, dass eines Tages hier irgendeiner dieser schrecklichen Wolkenkratzer gebaut wird, die mich von allen Seiten umringen.
Als mein Großvater hierher zog, war dieser Hügel voller Mandel- und Johannisbrotbäume. In der Nachbarschaft wohnte Camilo José Cela, der große spanische Schriftsteller, und weiter unten der König von Spanien, Juan Carlos, im Palast von Marivent. Aber in den 70er Jahren, während der Franco-Diktatur, gab es eine Reihe von schrecklichen Bodenspekulationen. Mein Großvater sagte, das ist die Hölle. Dämonen, die aus der Erde an die Oberfläche quellen.
Joan Miró y Ferrá kommt heute vor 125 Jahren am 20. April 1893 in Barcelona zur Welt. Nichts deutet auf eine Künstlerkarriere hin. Der Vater hat es als Uhrmacher und Goldschmied zu bescheidenem Wohlstand gebracht. Sohn Joan soll etwas Ordentliches lernen und besucht die Handelsschule.
Aber er hatte schon von klein auf diese Neigung zur Kunst. Er nahm Zeichenunterricht zur selben Zeit, als er zur Handelsschule ging. Denn er sollte ja eigentlich das Familiengeschäft übernehmen.
Die Streitereien mit meinen Eltern waren abendfüllend.
Nach seiner Ausbildung arbeitet Miró in einer Drogerie als Buchhalter. 1911 wird er ernsthaft krank. Die Diagnose: nervöse Depression und Typhus.
Seine Eltern haben ihn dann nach Monroch geschickt, auf den Bauernhof, den sie in der Nähe von Tarragona besaßen, damit er sich dort erholen konnte. Und das war der Zeitpunkt, als er sich entschloss, nur noch für die Malerei zu leben. Das hat seine Familie schließlich akzeptiert.
Die ersten Schritte als Maler sind mühsam. Miró schreibt sich an einer Kunstschule ein. 1918 hat er in Barcelona seine erste Ausstellung.
Wer in Katalonien bleibt, gibt seinen Geist auf. Es geht darum, ein internationaler Katalane zu sein.
1919 reist Miró zum ersten Mal nach Paris. Er besucht dort seinen schon damals berühmten Landsmann Pablo Picasso.
Die waren beide exakt gleich groß, das heißt gleich klein, und liebten sich, enge Freunde.
Erinnert sich Werner Schmalenbach Ende der 90er Jahre. der frühere Leiter der Kunstsammlung NRW, kannte Joan Miró persönlich.
Er war ein wunderbares Menschenwesen. Er hatte fast etwas Engelhaftes an sich, lächelte ein mildes Lächeln, sagte ein wenig. Das war ein Mann, den man liebte.
Miró lebt in den 1920er Jahren die meiste Zeit in Paris. Damals das Zentrum der Avantgarde. Hier trifft der Katalane Surrealisten wie André Breton und Paul Éluard.
Die liebten alle den Miró, aber im Grunde gehörte er doch nicht so ganz in seinem Wesen zu den Surrealisten.
Immer korrekt gekleidet, höflich und nett, glatt rasiert mit akkuratem Scheitel und schweigsam.
Ich hatte einen Ordnungs- und Sauberkeitsfimmel. Ich lebte in äußerster Bescheidenheit, aber zum Ausgehen trug ich ein Monokel und weiße Gamaschen. Ich erinnere mich, als Hans Arp mich einmal besuchte, dass ich mit ihm einige Radieschen teilte. Das war alles, was ich hatte.
In seiner Not versucht Miró, eines seiner frühen Bilder zu verkaufen, La Masia oder Die Farm. Ein detailgenaues Abbild des Familienanwesens in Monroch.
Alles hat damit angefangen, dass Picasso dem Galeristen Kahnweiler gesagt hat, geh doch mal zu Miró. Und Kahnweiler hat dann zu Miró gesagt, La Masia ist zu groß, du musst das Bild in 8 Stücke zerteilen, es passt sonst in keine Wohnung in Paris. Darüber hat sich mein Großvater furchtbar aufgeregt und gesagt, niemals.
Miró schleppt das riesige Bild stattdessen in ein Café am Montmartre. Dort sieht es Ernest Hemingway und will es kaufen. Das Problem, er ist damals genauso mittellos wie Miró.
Und daraufhin ist Hemingway durch die Bars gezogen und hat sich Geld geliehen, um das Bild kaufen zu können.
Mit Hemingway übte ich Boxen im amerikanischen Kreis. Es sah ziemlich komisch aus, denn ich kam ihm nur bis zum Bauchnabel.
Es gab eine Epoche, da hat er sehr präzise gemalt, sehr detailliert, wie eben La Masia, eines seiner Hauptwerke. Diese minutiöse Reproduktion des Bauernhauses in Montroch.
Wirklich ein großer Maler war er in den 20er Jahren, als er diese fast monochromen Bilder malte, auf die er auch schrieb, poetische Sätze schrieb. Zum Beispiel habe ich ein Bild gekauft für mein früheres Museum. Das hatte den wunderbaren Titel
Sterne im Geschlecht von Schnecken.
Mehr und mehr hat er abgestreift, bis er zu einer Art Synthese seiner Bildsprache kam, die man heute mit ihm verbindet.
Miró wird zum Farbenmagier, zum Traummaler, zum Poeten der Leinwand.
Das berühmte Bild eines Hundes, der den Mond anbellt, ist, glaube ich, das populärste Bild. Es hat einen unglaublichen Zauber. Es ist eine Landschaft, in der ein Hund steht, aber ein Hund, den es in der Zoologie natürlich nicht gibt. Und darüber der Mond. Und der Hund, der kein Hund ist, bellt den Mond, der kein Mond ist, an. In tiefer Nacht.
Mirós Bilder werden im Laufe der Jahre abstrakter. Traumlandschaften mit Frauen und Vögeln, Sternen, Sonne oder Mond.
Alle Welt hat das Werk meines Großvaters banalisiert. Viele sagten, ach, das kann doch ein Kind malen. Das ist sehr einfach. Aber alles, was Miró wollte, war es, die Seele zu entblößen, um sich so wieder anzunähern an den kindlichen Blick, den wir Erwachsene verloren haben.
Die Werke, die auf den ersten Blick so simpel erscheinen, sind in Wahrheit das Produkt einer Reflexion. Er wollte dieses Gefühl, das die Natur in ihm hervorruft, auf die Leinwand bannen.
1929 heiratet Joan Miró die Mallorquinerin Pilar Juncosa. Die beiden hatten sich auf der Insel kennengelernt.
Es war Liebe auf den ersten Blick. Und sie waren 50 Jahre lang miteinander verheiratet.
Pilar geht mit Joan nach Paris. Die beiden werden ein unzertrennliches Paar. Im Juli 1930 kommt das einzige Kind, Tochter Maria Dolores, auf die Welt.
Einmal hat er zusammen mit dem deutschen Maler Max Ernst an einem Bühnenbild für ein russisches Ballett in Monte Carlo gearbeitet und war 6 Monate lang von zu Hause weg. Und meine Großmutter sagte danach, nie wieder lasse ich dich alleine reisen, bei so vielen hübschen Frauen in der Welt.
1937 beteiligt sich Joan Miró an der Weltausstellung in Paris. In Spanien herrscht Bürgerkrieg. Der ansonsten eher unpolitische Künstler ergreift Partei für die Republikaner und gegen die Faschisten um General Franco.
Den Pavillon hat sein enger Freund Josep Luis Sert gebaut. Dort wurde Guernica von Picasso gezeigt, der Quecksilberspringbrunnen von Calder und der Schnitter von Miró. Es war ein großes Wandbild, das auf die Mauern des Pavillons gemalt war.
Miró wird international bekannt. 1941 gibt es eine erste große Retrospektive im Museum of Modern Art in New York. Als im Zweiten Weltkrieg die Deutschen nach Frankreich einmarschieren, geht Miró nicht ins Exil, sondern überraschend zurück in seine Heimat. Obwohl General Franco seit dem Ende des Bürgerkrieges 1939 dort an der Macht ist.
Es hagelte daraufhin internationale Kritik, auch aus Spanien. Wie kann ein Mensch, der gegen Franco war, freiwillig zurückgehen? Anders als Picasso, der in Paris lebte und auch dort starb. Wie kann jemand so eine Geste machen?
Er wurde sich klar darüber, dass er außerhalb seiner Heimat nicht arbeiten konnte. Weit weg von den Feldern Tarragonas, der Landschaft Mallorcas, dem Licht des Mittelmeeres. Er brauchte diese Verbindung und musste sie erhalten.
Also es gab nicht, wie in Deutschland in den 30er Jahren, eine Situation, wo die ganze Staatsmacht gegen diese zarten künstlerischen Pflanzen vorging, unter dem Stichwort entartete Kunst. Das gab es in Spanien nicht. Er konnte seine Bilder malen.
Er bezeichnete es als inneres Exil. Er flüchtete sich vollkommen in seine Arbeit, zog sich in sich selbst zurück, den Ort, den er am meisten liebte. Es gab nur sehr wenige Menschen, denen er erlaubte, ihn in seinem Atelier zu besuchen und ihm bei der Arbeit zuzuschauen.
Ich bin dort immer allein. Kein Assistent. Nie irgendwelche Musik. Stille.
Es war im April 1978, als mein Großvater 85 Jahre alt wurde. Ich war damals 10 und ich hatte das große Privileg, in sein Studio hinuntergehen zu dürfen. Diesen Tag werde ich niemals vergessen. Es war die Entdeckung eines bunten U-Boots mit hunderten von unfertigen Bildern und Zeichnungen. Feuchten Pinseln, Abfalleimer voller Papier, eingerissene Leinwände.
Er hatte eine festgelegte Arbeitsroutine und er mochte überhaupt nicht, wenn irgendetwas seinen Tagesablauf störte.
Er hatte immer Angst, jemand könnte ein Bild oder eine Zeichnung, einen Pinsel oder einen Farbtopf irgendwo anders hinstellen. Er brauchte diese Ordnung, um kreativ sein zu können. Er musste wissen, dass er alles unter Kontrolle hatte.
Er stand früh auf und sagte immer, ich arbeite auch, wenn ich nicht arbeite. Wenn ich im Bett liege und nachdenke oder spazieren gehe, dann arbeite ich sogar am meisten.
Er war ein sehr selbstkritischer Mensch. Das ging so weit, dass er seine Werke auch wieder zerstörte, wenn sie ihm nicht gefielen. Er hat vor meinen Augen Bilder zerrissen und sie in den Mülleimer geworfen.
Im Alltag war er ein sehr einfacher Mensch, weder exzentrisch noch skurril. Als er einmal zusammen mit seiner Frau seinen Freund Picasso besuchte, sagte der ihm,
Joan, immer kommst du mit derselben Frau. Darüber hat sich meine Großmutter fürchterlich aufgeregt.
Joan Miró arbeitet bis zuletzt im hohen Alter von 90 Jahren. Im Museum in Palma de Mallorca kann man heute das Spätwerk des Künstlers sehen. Einen wilden, freien Miró, der, wenn es sein musste, auch mal Leinwände anzündete. Oder mit den Fingern malte. Patricia Juncosa von der Miró-Stiftung Mallorca.
Wir haben einige Bilder in unserer Sammlung, die hat er über Landschaften gepinselt, die aus seinen frühen Jahren stammten. Er hat sie einfach übermalt.
Enkel Joan Punyet Miró.
Er war ein Mensch, der es hasste, sich künstlerisch zu wiederholen und vorhersehbar zu sein.
Dinge sind das Entscheidende. In ihnen steckt alles, was Natur und Kunst ausmacht. Der kleinste Gegenstand der Natur ist eine Welt für sich.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an Joan Miró, der heute vor 125 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.